Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Annette Riegel.
Herzlich willkommen zu diesem Wortwechsel. Der ist entstanden in Zusammenarbeit mit der Volkswagen Stiftung im Rahmen der Veranstaltungsreihe Explanatorium im Schloss Herrenhausen. Ohne Wachstum können Volkswirtschaften nicht wachsen. Das ist so eine Art Mantra der meisten Volkswirtschaften, jedenfalls der vorherrschenden. Und wir fragen heute Abend, ist das wirklich so? Und wenn es so ist, wirklich grenzenloses Wachstum? Und was gibt es eigentlich für alternative ökonomische Modelle? Darüber wollen wir diskutieren mit dem Politikwissenschaftler Ulrich Brandt, der Wirtschaftswissenschaftlerin Alexandra Palzkill, mit Katharina Reuter von Entrepreneurs for Future und dem Ökonomen Lars Feld. Lars Feld ist Professor für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomik an der Universität Freiburg, war bis zum letzten Jahr einer der berühmten Wirtschaftsweisen, die Bundesregierung beraten, und ist seit Februar persönlicher Beauftragter des Bundesministers der Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Unser kapitalistisches Wirtschaftssystem, Herr Feld, funktioniert wie ein Fahrrad. Man bleibt stehen und man kippt um. Also kein Wachstum und alles kippt.
Ja, ich finde es immer ganz schön, mit Bildern zu arbeiten, aber manchmal sind die eben auch nicht so ganz treffend. Ich glaube, man muss erstens feststellen, dass zumindest aus der wirtschaftswissenschaftlichen Sicht das Wachstum kein Zweck an sich ist, sondern einfach das Ergebnis des Wirtschaftens, das wir beobachten. Und es ergibt sich gerade in den modernen Volkswirtschaften dadurch, dass wir Innovation haben. Das ist der wesentliche Wachstumsmotor. Und Innovation heißt, solange die Menschen neue Ideen haben, um die Dinge, die es gibt, zu verbessern, solange sie neue Ideen haben, um zu einem höheren Lebensstandard für sich und für andere zu kommen. Und Lebensstandard hat viele unterschiedliche Facetten. Solange gibt es auch Wachstum. Das ist im Grunde eigentlich, weil Sie gesagt haben in der Anmoderation, ein Mantra. Für Wirtschaftswissenschaftler ist das Wachstum an sich nicht das Ziel, das man unbedingt erreichen will. Das ist für die Politik durchaus anders. Die Politik schreibt in Gesetzen, gerade auch in Deutschland, Wirtschaftswachstum als ein mögliches Ziel fest. Aber das muss nicht so sein, dass man das politisch unbedingt so unterschreibt.
Professor Ulrich Brandt kommt vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien, war Mitglied in der Enquete-Kommission des Bundestages zwischen 2011 und 2013, glaube ich, mit dem schönen Namen Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Wir werden die Zusammenhänge, auch die Stichworte, die Herr Feld schon mal geliefert hat, im Einzelnen diskutieren, aber erstmal grundsätzlich. Wohlstand und Lebensqualität sind ohne Wachstum möglich?
Ja, sie sind ohne Wachstum möglich und wir brauchen ein anderes Verständnis von Wohlstand. Und wenn wir jetzt ganz aktuell schauen, Wachstum aber wohin, so heißt heute die Veranstaltung, dann bedeutet 100 Milliarden Rüstungsetatzunahme Wirtschaftswachstum, aber es ist kein Wohlstandsgewinn. Also das finde ich ist ein sehr aktuelles und dramatisches Beispiel, wo wir das schon mal sehen. Ich teile von Kollegen Feld die Einschätzung, ob da Wachstum rauskommt oder nicht. Das ist die Frage, gar nicht, dass es getrieben ist, aber in kapitalistischen Gesellschaften geht es erstmal darum, aus Geld mehr Geld zu machen. Das, was wir als Akkumulationsimperativ nennen können. Ich finde auch das Fahrradbild nicht so gut, sondern das Bild. Es gibt einen Wachstumszwang für die Ökonomie, weil eben mehr Geld gemacht werden muss. Und die Differenz zu Kollegen Feld wäre, es ist weniger die Innovation, weniger der technische Fortschritt. Das spielt auch eine Rolle. Es ist aber ganz stark Ausbeutung. Es ist die Ausbeutung von Natur. Es ist die Ausbeutung von Menschen. Es ist die Ausplünderung, ich sage das ganz bewusst, von anderen Ländern, von der Natur, von den Ressourcen, die dort sind, die sozusagen über Investitionen, also über Geld, das eben mehr werden soll, über die Investitionen geschieht. Und da kommt dann am Ende Wachstum raus. Die kapitalistische Wirtschaft war für eine gewisse Zeit, wir hier im Publikum haben das auch mit erfahren, hat durchaus in den Ländern des globalen Nordens materiell Wohlstand gebracht, aber sie ist eben zunehmend auch destruktiv. Klimakrise, Verlust von biologischer Vielfalt, 40% schätzungsweise der globalen Böden ist bereits degradiert, weil eben die industrielle Landwirtschaft, die wachstumsgetriebene Landwirtschaft, da die Natur überausbeutet und tendenziell ruiniert. Also mein Punkt wäre, wir brauchen ein anderes Wohlstandsmodell, ein anderes Wohlstandsverständnis und müssen raus aus dem Wachstumszwang.
Professor Alexandra Palskill forscht und lehrt an der Bergischen Universität Wuppertal, und zwar am Zentrum für Transformationsforschung und Nachhaltigkeit in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Sie können auch gerne sich absetzen oder das ergänzen, was wir jetzt schon von Herrn Brandt und Herrn Feld gehört haben. Aber ich würde Ihnen gerne noch mitgeben die Frage, ob es nicht letztendlich in der Natur des Menschen liegt, wachsen zu wollen.
Puh, das ist ja fast eine psychologische Frage. Also ich glaube, es ist wichtig, und da bin ich sozusagen bei beiden Kollegen, zu differenzieren. Was wächst denn wie und wohin? Und ich glaube, dass es, wenn man jetzt nochmal auf die Wohlstandsfrage kommt, in den jetzigen Systemen ist es schon so, dass Wachstum maßgeblicher Faktor ist, um gesellschaftlichen Wohlstand zu erbringen. Aber die Frage ist, muss das so sein und wie weit ist die Verbindung da eigentlich noch da und braucht es nicht sozusagen viel mehr den Blick darauf, was denn wachsen muss und wenn wir dabei Wohlstand sind. Die Frage ist, wie sehr ist das noch mit Wirtschaftswachstum gekoppelt und gibt es Möglichkeiten, gerade vor der ökologischen Frage, die ja auch sich stark an das Wirtschaftswachstum koppelt, da nicht Chancen zu finden, um Wohlstand weiter wachsen zu lassen, auch persönlichen Wohlstand, auch über sich hinaus wachsen und so weiter, aber halt auf nicht auf so einer ökologisch brisanten Basis und dass es da einfach ganz große Herausforderungen gibt, die gekoppelt sind mit diesem wirtschaftlichen Wachstum, was kein Zweck an sich in den Wirtschaftswissenschaften ist, aber politisch tatsächlich ja immer wieder so gedreht wird, teilweise natürlich auch aus gutem Grund.
Katharina Reuter ist Geschäftsführerin des Bundesverbands Nachhaltige Wirtschaft und Co-Initiatorin von Entrepreneurs for Future. Das ist sozusagen die Unternehmervariante von Fridays for Future. Vor 50 Jahren hat der sogenannte Club of Rome sein Standardwerk, 1972 war es, herausgebracht, die Grenzen des Wachstums. Da ging es um knapper werdende Ressourcen, da ging es um Bevölkerungswachstum, um die Belastung der Umwelt. Der hat natürlich aus heutiger Sicht einige Schwächen gehabt, dieser Bericht. Für manche war es eine Art Bibel, für manche war es eine Art Bombe im Taschenbuchformat. Also welchen Einfluss hat er heute auf das, wie wir diskutieren, auch hier?
Na, er erinnert uns eigentlich daran, wie verdammt langsam wir vorangekommen sind und wie sozusagen verdammt schleunigst wir jetzt schneller und besser werden müssen, eben genau in dieser Frage, wie kriegen wir es eigentlich hin? Die Natur wächst ja auch. Wie kriegen wir es eigentlich hin, dass die ökologischen Leistungen wachsen, dass die sozialen Leistungen wachsen und dass eben endlich nicht mehr nur an diese Profitorientierung und die ökonomische Sichtweise geknüpft ist. Von daher, die EZB-Direktorin hat ja gerade vor 4 Tagen gesagt, sie halte das eben für überholt und so nach dem Motto, den Bericht würde man nicht mehr brauchen. Da würde ich vehement widersprechen. Wir brauchen das immer noch und es ist eben einfach Mahnung, dass es schon vor so vielen Jahren erkannt wurde und wir heute immer noch dastehen. Und Herr Feld, zum Thema Innovation, ich meine, wir haben immer dickere Autos. Es werden immer mehr SUVs verkauft. Das ist sozusagen gut für unser Wirtschaftswachstum. Das kann ja nicht das sein, was wir haben wollen, sondern wir müssen wirklich dahin gucken, wie kriegen wir es hin, dass eben die guten Dinge wachsen.
Der Club of Rome-Bericht ist ja stark davon ausgegangen vor 50 Jahren, wir haben dann absolute Grenzen von Ressourcen. Und das hat sich als nicht wahr herausgestellt. Wir haben heute noch Kohle für 200 Jahre. Wir haben eine andere Grenze, das ist die Grenze der Emissionen, also Stichwort Klimakrise. Und wir haben, wenn es um die natürlicheren Ressourcen geht, also Mineralien, fossile Energieträger und so, enorme Konflikte. Der Club of Rome hat ein Weltmodell entwickelt und hat gesagt, wir kommen in den nächsten Jahren an eine absolute Grenze von Ressourcen. Das hat sich nicht bewahrheitet. Ich würde auch sagen, es war ein ganz wichtiger Weckruf. Und es gab ja enorm viele Forschungen, auch in der Folge des Club of Rome. Aber wir müssen die Grenzen der Ressourcennutzung politisch setzen. Die setzen sich nicht selber. Wir brauchen Obergrenzen von Ressourcennutzung. Ich selber arbeite ja zu Lateinamerika. Großer Bergbau, jetzt auch für die grüne Wirtschaft, wenn es um Kupfer geht, wenn es um Lithium geht, da brauchen wir Regeln für die Weltwirtschaft, hohe Umwelt- und Sozialstandards. Das hatte der Club of Rome nicht im Blick.
Aber Herr Feld und dann auch gern Frau Palskill, Es mag auf der Zeitschiene nicht gestimmt haben. Da hat der Club of Rome ja davon gesagt, dass man vielleicht 100 Jahre lang noch genug Ressourcen hat, dann nicht mehr. Das hat sich als unwahr erwiesen. Aber dass man in einem endlichen System, unsere Erde, unsere Biosphäre, nicht unendlich wachsen kann, das ist doch Common Sense.
Ich habe versucht, in meinem Statement zu unterscheiden zwischen dem, was wir als positive Wissenschaft ansehen, nämlich die Analyse dessen, was ist, und andererseits den normativen Teil, also den politischen Teil. Und ein bisschen geht mir das auf dem Podium zu sehr durcheinander. Wenn wir jetzt einfach nur den positiven Teil nehmen, also fragen, was hat denn das Wachstum in den vergangenen Jahrzehnten getrieben, dann muss man deutlich sagen, in den entwickelten Volkswirtschaften, insbesondere auch in Deutschland, ist es der technische Fortschritt. Es ist nicht mehr die Tatsache, dass wir Arbeit ausbeuten. Es ist nicht die Tatsache, dass wir viel mehr Arbeitskräfte im Land hätten. Das haben wir nicht. Wir haben zwar einen Beschäftigungsanstieg, aber der ist immer moderater geworden angesichts der Demografie. Es ist vor allem Innovation. Und ich möchte mal sehen, wie wir heute da sitzen würden, wenn wir die Innovation über die mRNA-Technologie, den Impfstoff nicht bekommen hätten, der ja in Deutschland mit erfunden worden ist, dann wären sie alle zu Hause und würden wieder am Bildschirm sitzen müssen. Das Problem in der Club of Rome-Studie ist nicht die Tatsache, dass die sich für einen bestimmten Zeitpunkt in ihrer Prognose geirrt haben, sondern es ist die Tatsache, dass sie in ihrem Modell technischen Fortschritt nicht modelliert haben, und zwar überhaupt nicht.
Aber zu meiner eigentlichen Frage, kann in einem endlichen System etwas unendlich wachsen, haben Sie jetzt?
Das kann ich noch hinzufügen. Der technische Fortschritt treibt uns relativ weit. Nicht ins Unendliche, weil irgendwann stirbt die Sonne und dann ist es hinüber mit der Erde. Das ist sozusagen der Punkt, wo es aufhört. Aber wann das ist, wissen wir nicht.
Da hört es für Herrn Feld erst auf, wie es bei Ihnen obhals geht.
Weil Sie gerade angesprochen haben, empirisch zu gucken, was ist. Ich glaube, was man auch sagen kann, empirisch sieht man, die ökologischen Herausforderungen steigen immens. Das ist trotz allem Fortschritt Wachstum bisher noch nicht geklappt hat, das teilweise national, teilweise global gesehen definitiv nicht zu entkoppeln. Bei aller sozusagen Innovationsfreude, dass es zumindest in diesem Bereich noch nicht so richtig gut klappt. Und auch nochmal auf den Club of Rome-Bericht zurückzukommen. Ja, technischer Fortschritt wurde da unterbelichtet. Trotzdem würde ich im Umkehrschluss vor dem Hintergrund, dass bisher Technologie und Innovationen noch nicht ausreichend geschafft haben, diese Entkopplung darzustellen, sehr positiv gläubig da reinzugehen und zu sagen, die Innovation von morgen werden es schon richten. Also ich bin ganz bei Ihnen, sozusagen, es gibt Innovationen, es gibt wahnsinnig wichtige Innovationen, also irgendwas zwischen SUV und mRNA-Impfstoff, also da bewegt sich das ja, ne? Und manche sind sehr wohlstandsfördernd und manche gerade vor dem Hintergrund dieser ökologischen Frage nur so halb. Und die große Frage ist ja, wenn wir jetzt überlegen, wo muss die Reise denn hingehen, ob wir da wirklich sagen, okay, wir machen weiter wie bisher, wir sind ein hochinnovationsfreudiges Land, uns wird schon was einfallen. Vor dem Hintergrund dieser bisherigen Nichtentkopplung, da habe ich einfach so ein bisschen Bauchschmerzen mit, zu innovations- und technikgläubig da ranzugehen und zu sagen, das wird dann schon, und gut, wenn die Sonne dann nicht mehr ist, dann auch nicht mehr, aber ich werde da sehr viel vorsichtiger. Es kann kein grenzenloses materielles Wachstum in einer begrenzten Welt geben. Und ich glaube, das ist auch die Aussage dieses Berichts, der immer noch Bestand hat und wo wir sagen müssen, okay, materielles Wachstum, so weit würde man, glaube ich, gehen, dass man sagen kann, das ist vermutlich nicht möglich.
Ich würde auch sagen, Herr Feld, Sie vermischen analytisch und normativ selber, weil Sie ja sagen, wir haben analytisch, also historisch, die Erfahrung, Innovation, Wachstum und deshalb kann es so weitergehen. Da sind Sie ja selber normativ. Es gibt eine Weltwirtschaft, ja, die uns ermöglicht, dass hier Innovation und technischer Fortschritt möglich ist. 2 Gramm Mikrochip bedeutet 35 Kilo Material. 150 Gramm Handy bedeutet 100 oder noch mehr Kilo Material. Und das kommt woher? Und diese Materialität von Ökonomie, die müssen wir in den Blick nehmen. Das ist wirklich historisch neu. Selbst Boris Johnson sagt beim Glasgow-Gipfel im letzten Herbst, diese Zivilisation steht auf der Kippe. Boris Johnson, nicht irgendjemand aus dem linken oder radikal ökologischen Eck. Und diese neue Herausforderung ernst zu nehmen, was ist die materielle Basis unseres Wohlstands? Und wir können auch nicht einfach so tun, als wenn Digitalisierung alles toll ist, sondern wir müssten noch mal genauer eine Diskussion haben, wie viele Ressourcen stehen hinter Digitalisierung, wie viel Energie steht hinter Digitalisierung. Alle tun so, als wenn wir immer nur weiter digitalisieren. Das ist ja eine immaterielle Ökonomie, das stimmt doch überhaupt gar nicht, wenn wir uns den Stromverbrauch der Großserver und alles andere sehen. Und da wäre mein Punkt, das zu berücksichtigen, um dann zu klugen auch politischen Entscheidungen zu kommen oder wir als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen natürlich auch zu guten Analysen. Aber bisher wird aus meiner Sicht zu viel ausgeblendet, immer mit dem, ich würde auch sagen, Mantra technologischer Fortschritt und Innovation.
Bevor wir vielleicht gucken, was wir im bestehenden System so verändern können, dass sich Wachstum und Umweltverbrauch entkoppeln lassen, wie wir ein Stück grüner, nachhaltiger werden, würde ich gerne einen etwas längeren Blick auf alternative Modelle werfen. Frau Reuter vom Verband für nachhaltiges Unternehmen, es gibt ja immer wieder und immer mehr Menschen, die unternehmerisch tätig sind und die sich diesem Wachstumsgedanken, diesem kapitalistischen, gewinnorientierten Gedanken entziehen. Stichwort Gemeinwohlökonomie. Mittlerweile sind es ein paar hundert Unternehmen, die sich daran beteiligen. Die wollen schon auch Gewinn machen. Aber der Gewinn ist nicht der Zweck der ganzen Geschichte, sondern erst Mittel dafür, dass man das Gemeinwohl von Mensch und Gesellschaft in den Mittelpunkt stellt. Ist das etwas, was man ernster nehmen muss? Diesen Ansatz?
Auf jeden Fall. Also, weil wir eben natürlich viel stärker dazu hinkommen müssen, dass die Wirtschaft dem Gemeinwohl dient. Und das ist sozusagen eben ne, den Menschen, aber natürlich eben auch der Umwelt und dem Klima. Und deswegen ist dieser Ansatz, und das gilt übrigens nicht nur für die Unternehmen, die eine Gemeinwohlbilanzierung machen, sondern ja für alle nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen, dass man eben wegkommt, diese Säule der Wirtschaftlichkeit über die anderen zu stellen, sondern eben Ökonomie, Soziales und Umwelt gleichberechtigt nebeneinander zu sehen und quasi immer zu sehen, okay, das muss in einem Gleichgewicht sein und danach muss ich im Unternehmen auch steuern. Und das gilt dann natürlich im Großen übrigens auch für den Staat. Also wenn wir uns jetzt eben anschauen, wonach steuern wir denn heute, da fehlen einfach ganz viele wichtige Aspekte. Deswegen finde ich es auch gut, dass der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister jetzt den Wirtschaftsbericht anfängt umzustrukturieren, dass wir von dieser reinen BIP-Orientierung mal wegkommen und eben mehr uns angucken, was heißt eigentlich Wohlstand in einem modernen Verständnis.
Ne? BIP, nochmal ganz kurz, Bruttoinlandsprodukt, mit dem alle Waren und Dienstleistungen gemessen werden sozusagen. Kommen wir gleich noch darauf zurück, noch einen Moment bei dieser Gemeinwohlökonomie bleibend. 500 Unternehmen, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, das muss man schon zugeben. Und es sind auch viele kleine und mittlere Unternehmen darunter oder inhabergeführte Unternehmen auch. Taugt das als Konzept in größerem Maßstab?
Sie wollen mich schon direkt wieder.
Genau. Ich hoffe, Sie widersprechen dem beherzt. Oder stimmen Sie dem jetzt etwa zu?
Nein, ich stimme dem nicht einfach zu, weil die Frage ist doch, wenn Sie mit der Vorstellung rangehen, dass wir ganz bestimmte Typen des Wirtschaftens als modellhaft für eine ganze Volkswirtschaft ansehen, dann habe ich genau das gleiche Problem, wie damit zu sagen, das muss streng kapitalistisch sein nach alten Manchester-Prinzipien des 19. Jahrhunderts. Also erstens halte ich es immer für problematisch, ein bestimmtes Modell für eine ganze Volkswirtschaft, für ein Land vorzusehen. Dann laufen wir schnell wieder in planerische Aktivitäten hinein, wie wir sie schon einmal gehabt haben und wie sie nicht gut funktionieren. Und zweitens finde ich, dass wir mit unserer Vorstellung, dass man die marktwirtschaftlichen Ergebnisse einhegt durch die richtigen Rahmenbedingungen, das finde ich den richtigen Ansatz. Wir gehen also sozusagen schrittweise vor, stellen fest, welche Probleme existieren und versuchen durch die richtigen politischen Weichenstellungen die Probleme zu bewältigen. Da geht es, wenn wir uns die heutige Situation anschauen, gerade im Hinblick auf die Klimakrise, sicher darum, eine Entkopplung vorzunehmen zwischen dem massiven weiteren Verbrauch von natürlichen Ressourcen und Wirtschaftswachstum. Aber dann, wenn es gelingt, diese Entkopplung zu erreichen, und da bin ich ganz zuversichtlich, dann steigt der Wohlstand danach ja trotzdem weiter für die Menschen. Ja? Denn dann haben wir Wachstum ohne den Ressourcenverbrauch, wenn die Entkopplung funktioniert. Und ich denke schon, dass wir dafür auch genügend politische Instrumente zur Hand haben, ohne einem ganzen Land und seinen Menschen, die ja ganz unterschiedliche Vorstellungen jeweils haben, ein Modell überstülpen zu wollen.
Frau Palzke, als Transformationsforscherin, wäre es denkbar, dass diese Nische, die das im Moment noch ist, diese Gemeinwohlökonomie sich ausbreitet und zu einem nicht einzigen, aber doch maßgeblich Modell wird. Also Gewinne ja, aber eben nicht als Ziel.
Ich würde sagen, jein. Also ich bin auch dafür, das jetzt überzustülpen, aber ich glaube, das will ja niemand. Die Nische wächst ja. Sie wächst nicht total schnell und so, aber es ist eine wachsende Nische. Und da muss man einfach sehen, das Problem an Nischen ist, dass sie halt geschützte Räume sind. Das macht sie ja zu einer Nische. Und die große Herausforderung ist, das jetzt da reinzukriegen in den Mainstream und zu gucken, wie funktioniert das. Und da kommen dann auch Gemeinwohlunternehmen natürlich an Grenzen, wenn Zielkonflikte auftreten. Also natürlich ist es so, das nebeneinander zu stellen, fein, aber irgendwann kommen Zielkonflikte, gerade wenn ich in den Mainstream will und gerade wenn ich dann auf einmal mich doch nochmal anderen Wettbewerb und so weiter stellen muss. Und das, was wir dann in der Transformationsforschung so ein Upscaling, also Upscaling nach oben, ne, wir wollen das vergrößern, Dilemma nennen. Ja? Also wenn ich in der Nische bin und wirklich was verändern möchte, dann bin ich klein und in der Nische. Sobald ich aber versuche, Anknüpfungspunkte im Mainstream zu finden, verändere ich ja nicht nur das Mainstream, sondern das verändert mich auch. Und ich kann entweder, wenn man es ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber ganz einfach runterbricht es, ich kann klein und radikal sein oder groß und erfolgreich. Und da einfach einen Hebel zu finden und damit umzugehen, ich glaube, das ist die große Herausforderung, die auch Gemeinwohlunternehmen trifft. Da gehen Unternehmen einfach vor und versuchen und experimentieren und suchen sich Lernräume, wie das funktionieren kann. Und die Politik ist total hinten dran. Also Sie haben gerade gesagt, wir müssen das einhegen. Ich bin da total bei Ihnen, um auch diese Dilemmata nicht bei den Unternehmen zu lassen. Nur passieren tut momentan halt wenig. Und es ist wunderbar zu sehen, dass sich viele Unternehmen, viele Entrepreneure, viele Graswurzelbewegungen, also viel da draußen passiert ja ganz viel. Also viele sind ja genau der Überzeugung, so geht es nicht weiter. Und dieser Fokus auf Wachstum, auf Gewinn, auf dieses Ökonomische, das bringt uns nicht komplett weiter. Und da wirklich zu gucken, wie kriegen wir dieses Dilemma gelöst und wie bekommt man die Nische jetzt in den Mainstream, ist einer der großen Herausforderungen, glaube ich.
Herr Brandt, Siemens oder Volkswagen als gemeinwohlorientierte Unternehmen, nicht vorstellbar?
Also ich bin auch dafür, dass wir eine gemischte Wirtschaft brauchen, aber ich wollte an dem Punkt anknüpfen. Die Wirtschaft ist ja auch eine Frage von Macht. Wer hat Einfluss auf die Politik? Wer macht denn die Regeln? Es ist doch nicht so, dass in Berlin oder hier in Hannover autonom die Politik Regeln macht. Wir haben den Dieselskandal gehabt. Wir haben geplante Obsoleszenz, wo die Unternehmen, also dass sozusagen Produkte willentlich kaputt gehen, damit man neue Produkte kauft, wo die Unternehmen die entsprechenden Gesetzgebungen verhindern. Also mein Einwand oder meine Frage an die Gemeinwohlökonomie wäre, es ist ein freiwilliger Ansatz von 500 Firmen, sehr prominent ja auch in Österreich, aber was wir auch brauchen für eine gute gemischte Wirtschaft sind Regeln. Und der zweite Punkt, wenn wir an Machtfragen sind, ja, ich würde sagen, wir müssen überlegen, dass wir Großunternehmen, digitale Großunternehmen, Autogroßunternehmen, Rüstungsgroßunternehmen sozialisieren, dass wir stärker Fragen nicht verstaatlichen. Sozialisieren haben wir Genossenschaftsmodelle, Stiftungsmodelle, Mitarbeiterinnenbeteiligung etc. etc., dass wir die Steuerung dieser Unternehmen und die gesellschaftlichen Interessen stärker zusammenbringen. Und wenn das nur das Profitprinzip ist, dann kommt der SUV raus. Und das geht nicht. Das müssen wir verhindern. Und da würde ich sagen, brauchen wir wirtschaftsdemokratische Beteiligungsmechanismen, wo es ja auch ganz viele Studien gibt.
Ich würde gerne noch mal auf diesen Punkt zurückkommen. Ist die Gemeinwohlökonomie auch für große Unternehmen geeignet? Auf jeden Fall. Und trotzdem muss man natürlich dieses Feld in der Wirtschaft breiter sehen, wer gerade weiterdenkt. Also weil wir haben eben auch in Deutschland, aber natürlich auch in vielen anderen Ländern schon viele Unternehmen, die eine B-Corp-Zertifizierung machen, also Benefit Corporations. Wir haben in Frankreich die Rechtsform Entreprise à Mission, wo das sozusagen auch verankert ist, schon in der Satzung, dass die Unternehmen das eben gleichberechtigt betrachten. Wir haben diese ganze Frage, müssen wir nicht auch Eigentum neu denken, ne, mit der Bewegung, die die Verantwortungseigentümerschaft eigentlich von Unternehmen fordert. Und ganz oft ist der Mittelstand per se schon viel weiter als die Politik. Also wir reden hier auch, finde ich, ziemlich so über dieses alte Gebilde von der Wirtschaft, erstmal gibt es überhaupt die Wirtschaft nicht. Und im Mittelstand ist dieses nachhaltige Denken in Generationen und wie kann ich meine Firma übergeben, aber wie kann ich eben auch zeigen, dass ich mich für den Klimaschutz einsetze und das auf dem Schirm habe, super stark verankert. Ne? Und die sind inzwischen traurig und fühlen sich von ihren großen Industrieverbänden verlassen, weil sie sagen, das ist abgekoppelt von jeder Realität bei uns. Wir schaffen hier Arbeitsplätze in der Region. Uns ist Nachhaltigkeit wichtig und die stehen immer noch auf der Bremse. Ne? Die Kammern, die großen Verbände und sagen, können wir irgendwie sowas wie das Lieferkettengesetz oder wie die Nachhaltigkeitsreporting-Richtlinie jetzt aus Brüssel, können wir das bitte später haben? Kann das bitte nur für große Unternehmen gelten? Kann das bitte super einfach sein und ausreichen, wenn wir da irgendwie ein Word-Dokument einreichen? Das heißt, dieses auf der Bremse stehen schadet dem zukunftsorientierten Mittelstand massiv, die sich da längst auf den Weg gemacht haben. Von daher, da finde ich, müssen wir eben gerne noch mal hingucken, wie holt man die denn ab? Eben mit den richtigen Regeln. Und da ist eben das Prinzip der Freiwilligkeit gescheitert. Ne? Wir brauchen Ordnungsrecht, wir brauchen Gesetze.
Wenn wir jetzt sagen, dass die Gemeinwohlökonomie ein Segment sein kann, wir wollen nicht Nische sagen, wir können ja sagen, ein Segment sein im Wirtschaftssystem. Fragen wir doch vielleicht mal umgekehrt, inwieweit kann eine kapitalistische Denkweise Elemente des Gemeinwohlorientierten in ihre Art zu wirtschaften und zu unternehmen integrieren?
Ja, also wenn wir über Mittelstand reden oder über Unternehmen, wo es Verantwortung gibt, wo Risiko eingegangen wird, dann würde ich sagen, ja, mein Punkt war ja gerade bei den Großunternehmen, die einseitig Macht ausspielen, die ihre Interessen durchsetzen, die wirklich nur auf Profit schauen und wenig Verantwortung haben, weil die Aktionäre einfach nur ihre Aktie verzinst haben wollen, da wäre ich skeptisch. Aber es gibt ja noch einen anderen Ansatz, den ich stark machen würde, die Postwachstumsökonomie. Also ein Ansatz, der eben versucht, für die Gesamtwirtschaft das zu denken. Und da würde ich auch sagen, bestimmte Bereiche in einer gemischten Wirtschaft sollen durchaus privat und dann auch privatkapitalistisch meinetwegen organisiert sein. Aber wir haben Bereiche, nehmen wir mal den ganzen Bereich der Daseinsvorsorge, Bildung, Gesundheit, auch öffentliche Infrastrukturen, das Rentensystem, das soll nicht privat organisiert werden. Das ist die Daseinsvorsorge von Menschen und da brauchen wir gute, sinnvolle, transparente politische Entscheidung, kein Geklüngel. Ja? Aber ich freue mich, dass wir in einem Land wie Deutschland leben oder in Österreich, wo junge Menschen nicht sich verschulden müssen, dass sie studieren können oder dass sie zur Schule gehen können. Oder in Lateinamerika muss ich im Krankenhaus erstmal die Kreditkarte auf den Tisch legen, damit ich versorgt werde. Das ist Privatwirtschaft, das ist Privatkapitalismus um des Profitwillens. Also können wir den ganzen großen Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, des öffentlichen Sektors, wenn wir das in den Blick nehmen, da gibt es auch genug Probleme von Intransparenz, von Klüngelei. Aber dann, finde ich, haben wir schon ein ziemlich interessantes Angebot einer Postwachstumsökonomie, die eben schaut, wo ist Bedarf, wo steuern wir sinnvoll und wo nicht.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur mit der Sendung Wortwechsel, in Zusammenarbeit mit der Volkswagen Stiftung entstanden. Wir diskutieren über Grenzen des Wachstums mit dem Politikwissenschaftler Ulrich Brandt, den wir eben gehört haben, der Wirtschaftswissenschaftlerin Alexandra Palzkill, mit Katharina Reuter von Entrepreneurs for Future und dem Ökonomen Lars Feld. Wenn ich das jetzt beim Wort nehme, was auch gerade Sie gesagt haben, Herr Brandt, dann ist die Frage berechtigt und mit Ja zu beantworten, dass Moral und Ökonomie, Ethik und Gewinn zusammenpassen.
Ja.
Punkt.
Ja, Sie wollen ja kurze Antwort. Also Herr Brandt, was Sie genannt haben in der Daseinsvorsorge, sind ja in unseren Staaten typischerweise auch die Bereiche, die dem Markt weitgehend entzogen sind. Da brauchen wir gar nicht viel drüber zu streiten.
Aber es wird immer wieder versucht, das zu verändern.
Naja, der Punkt ist natürlich schon der, dass wir in verschiedenen Bereichen durchaus von Wachstum und Nicht-Postwachstum zu reden haben. Der Gesundheitssektor ist ein extrem stark wachsender Bereich. Gerade wenn Sie sich anschauen, was es noch an neuen Therapien hier gibt. Wenn man sich überlegt, wie neue personalisierte Krebstherapien zustande kommen, was von Forschungsseite alles nötig ist, könnten wir eigentlich froh sein, wenn wir in diesem Bereich auch zu etwas mehr Technisierung kommen würden. Also wenn es uns gelingt, solche Krebstherapien nicht mit 300.000 und mehr Euro pro zu behandelnden Patienten, Patientin einzusetzen, sondern deutlich niedriger. Und das lässt sich auch erreichen, wenn wir in größeren Stückzahlen produzieren können. Und vielleicht kann ich an der Stelle auch nochmal anknüpfen, weil das so ein bisschen auch eben angeklungen ist. Es ist ja nicht so, dass wir den Krieg in der Ukraine uns gewünscht haben und deswegen immer schon 100 Milliarden Sondervermögen bilden wollten. Ich wäre froh gewesen, wir hätten uns das sparen können, diese 100 Milliarden. Aber es ist nun mal so, dass es einen eindeutigen Angriffskrieg eines Aggressors gibt auf einen europäischen Staat und damit eine Bedrohung darstellt. Und dementsprechend benötigen wir ein gewisses Ausmaß an Landesverteidigung.
Und auch
dazu braucht man bestimmte Mittel.
Kommen wir zurück zu meiner ursprünglichen Frage, nämlich Moral und Ökonomie, wenn Sie das Stichwort Ukraine-Sanktionen schon genannt haben. Aber Frau Paltke, Sie wollten sich äußern.
Ja, also nicht zu Ukraine.
Nicht aber, Ukraine, müssen wir auch heute
zu dem davor, weil Sie auch angesprochen haben, dass natürlich gerade im Gesundheitssystem Wachstum sinnvoll und richtig ist. Auch wenn man sich die ganze Green Growth-Strategien anguckt. Wir brauchen enorme Wachstumsschübe in grünen Technologien, in grünen Konsum- und Lebensbereichen. Die Frage ist, und das wird ganz oft ausgeklammert, gerade wenn man aus einer ökologischen Brille guckt, was muss denn aber auch wirklich schrumpfen? Ob das dann plus minus null ergibt oder ob da Wachstum noch rauskommt oder Nichtwachstum, das ist eine wirklich offene Frage. Ich glaube, da gibt es einige Studien zu. So richtig wissen tun wir es alle nicht. Das ist eine offene Frage. Wenn wir die ökologische Frage ernst nehmen, müssen wir auch Schrumpfung in den Blick nehmen. Und ob das gesellschaftliche Schrumpfung bedeutet, wenn wir sie ernst nehmen, das kann gut sein. Und darauf sind wir null vorbereitet. Und es ist wirklich nur rational, da auf die Alternativen zu gucken und zu gucken, wo sind wir denn wirklich wachstumsabhängig? Wie kann man das umgestalten? Kann man das umgestalten? Wenn ja, wie kann man das umgestalten? Weil sich sonst, zumindest aus so einer ökologischen Sicht, die ganzen Nachhaltigkeitsbemühungen nicht als ernst gemeint darstellen, weil sie immer wieder an dieser Wachstumsfrage scheitern. Wir machen das alles und es ist alles super, außer es geht darum, dass es dann wirklich Wachstum kostet. Seit den 50 Jahren kommt da immer wieder die Grenze, die Nachhaltigkeitsbemühungen wirklich ernsthaft umzusetzen. Und da würde ich sagen, es muss wirklich sich ehrlich gemacht sagen, was muss denn wirklich auch schrumpfen? Und da ist Gesundheit bestimmt nicht dabei. Und diese Wachstumsabhängigkeiten, die wirklich mal in den Blick zu nehmen und da rational oder sozusagen positiv, wie Sie gesagt haben, drauf zu gucken und zu gucken, was können wir eigentlich damit machen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das nicht mehr so korreliert mit dem Wohlstand. Ich glaube, das ist.
Denn Herr Feld hat ziemlich am Anfang dieser Diskussion gesagt, dass dieser Gedanke des Wachstums eigentlich hauptsächlich immer wieder von der Politik ins Spiel gebracht wird. Dann wundert es aber schon, dass es die Jahreswirtschaftsberichte und die Prognosen der einschlägigen Wirtschaftsinstitute immer wieder gibt, die darauf abheben, wie viel BIP Wachstum haben wir, also wie viel wächst die Gesamtmenge von Dienstleistungen und Waren. Und wenn es nicht genug ist, dann heißt es, oh, und droht ein Stillstand, droht eine Rezession. Das ist ja etwas, was nach wie vor im Mittelpunkt des Denkens zu stehen scheint, Herr Brandt und dann auch Frau Reuter.
Ja, die Wachstumsorientierung ist eine Denkweise. Und diese Denkweise erschwert Alternativen. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir heute diese Veranstaltung haben und dass wir darüber nachdenken, was sind Alternativen. Ich kann aber Herrn Feld das nicht so stehen lassen. 100 Milliarden am dritten Kriegstag zu verkündigen, am Bundestag vorbei, von oben herab, ist skandalös. Das ist auf 5 Jahre Geld gebunden. Und wenn man in einer öffentlichen Debatte in diesem Land dazu kommt, dass der Rüstungshaushalt steigen muss, und das mehrheitlich entschieden wird, dann ist das was anderes, als wenn sozusagen völlig überraschend, und ich will gar nicht wissen, was die Rüstungslobby da schon wochenlang vorher gearbeitet hat, das ist jetzt aber eine öffentliche Unterstellung, die würde ich zurücknehmen, wenn ich genau vom Gegenteil überzeugt werde,
ja, nehmen Sie sie
damit,
zurück,
ja? Damit Scholz das macht.
Nehmen Sie sie zurück.
Dann nehme ich sie hier mit zurück. Aber sozusagen, es ist eine Forschungsfrage, die ich formulieren möchte. Kurz zu grünen Technologien. Es ist nicht so einfach. Die grüne Technologie, Landwirtschaft heißt heute das grüne Label Smart Agriculture. Ja, die digitalisierte Landwirtschaft. Das ist eine Vorstellung, dass man noch mehr aus dem Boden auspresst, dass man das unökologisch macht mit noch mehr Energie, mit Wasser, was aus dem Grundwasser gezogen wird und vielem anderen. Also wir müssen auch genau hinschauen, wenn wir über grüne Technologien reden. Ich möchte einen Satz noch sagen, kurz zum Rückbau. Rückbau und Umbau von Industrie, das ist wirklich eine Aufgabe, wo wir wissenschaftlich und politisch dran müssen. Ich will das ganz kurz am Mobilitätssystem ausführen. Zurzeit ist der Hype raus aus dem Verbrenner, rein ins E-Auto. Das reicht ökologisch nicht, das reicht von den Ressourcen nicht, das reicht vom Platz nicht. Wir brauchen einen grundlegenden Wandel des Mobilitätssystems. Viel mehr öffentlicher Verkehr, Reduktion von erzwungener Mobilität. Und das ist die Basis, auf der wir diskutieren müssen.
Das Schöne ist, dass wir schon mindestens 2 Themen für weitere Diskussionen hier aufgerufen haben. Nochmal zurück zu dem, was wir heute Abend diskutieren. die Hoffnung, die viele an eine Veränderung im System, also nicht den Kapitalismus abschaffen und nur noch Gemeinwohlökonomie, sondern im System hegen, ist die vom Grünen, also vom nachhaltigen BIP. Wir wollen schon Wachstum, aber eben nicht mit der Art von Umweltver- und Gebrauch und auch Missbrauch, wie wir sie jetzt haben. Oder ist es die Rede von den schwarzen Zahlen, die mit grüner Technologie zu schreiben sind. Welche Hoffnungen lassen sich an solche Ansätze knüpfen?
Das ist gut, aber das muss wirklich auch mit der sozialen Nachhaltigkeit verbunden werden. Weil, ne, das ist jetzt hier auch teilweise angeklungen, immer sehr stark dieser Fokus auf der Ökologie und dem Klima. Da würde ich Ihnen auch widersprechen, Herr Feld, dass unser Wirtschaftssystem ja inzwischen ohne Ausbeutung auskommt. Vielleicht hier in Deutschland, aber Stichwort Schlachthöfe, Arbeitsbedingungen, ist das auch nicht wirklich zu unterschreiben. Aber wenn wir dann schauen, wie wir die Ausbeutung in die Lieferkette verlagert haben, ist das, glaube ich, eine steile These zu sagen, das haben wir hier heute nicht mehr in unserem Wirtschaftssystem. Das heißt, für das grüne Wachstum oder Green Economy, da fehlt einfach das Soziale. Das heißt, wir müssen eben wirklich zu dieser sozialökologischen Marktwirtschaft kommen. Und dann kann das sozusagen auch funktionieren, die Dinge unter einen Hut zu bringen, wenn wir uns eben endlich trauen, mit den politischen Leitplanken links und rechts, wirklich auch dafür zu sorgen, dass sich nicht nachhaltiges Wirtschaften nicht mehr rechnet. Weil heute, die Ordoliberalen würden immer gerne sagen, lass das mal den Markt regeln. Aber das können wir heute nicht sagen, weil wir keine wahren Preise haben. Die ökologischen und sozialen Kosten sind nicht eingepreist. Also, wir brauchen diese wahren Preise. Dann können wir auch sagen, lass das mal den Markt regeln. Dann haben wir eine wirklich sozial-ökologische Marktwirtschaft. Und dann klappt es sozusagen auch, dass eben innerhalb dieser planetaren Grenzen, und da bin ich eben voll bei Ihnen, wenn Sie sagen, also Entschuldigung, in einem endlichen System kann es kein unendliches Wachstum geben. Nein! Und die planetaren Grenzen, ne, sie zeigen uns ja auf, in welchen Bereichen wir eben schon drüber hinausgehen und wo wir einfach schleunigst auch dieses weniger diskutieren müssen. Und ich bin total froh, dass beispielsweise bei so vielen unserer Mitgliedsunternehmen diese Überlegung, wie können wir als Unternehmen was zum Thema Suffizienz beitragen. Also Suffizienz bedeutet eben ein weniger, ein auskömmlicheres, gutes Leben, aber eben mit weniger. Was können wir eigentlich, auch wenn das vielleicht gegen mein eigenes Geschäftsmodell ist, Produkte nicht mehr zu verkaufen, sondern sie zu vermieten, wie können wir zu eben diesem weniger kommen? Und das finde ich super, wenn wir das beim nächsten Mal noch länger vertiefen, weil das ist ein super wichtiges Thema.
Schön, dass Sie die Suffizienz angesprochen haben, weil das, glaube ich, eine Sache ist, die ein enormes Potenzial hat auf individueller, aber auf unternehmerischer Ebene tatsächlich auch. Und wenn man es bis zu Ende denkt, dann auch auf gesellschaftlicher Ebene, weil dann ist man viel bei Postwachstum und man ist dabei zu gucken, wie lässt sich Wohlstand mit weniger Ressourcenverbrauch, und zwar Wohlstand, nicht Wachstum, generieren. Und das Weniger steht da im Mittelpunkt. Ich wollte aber noch was sagen zu der ökologischen Nachhaltigkeit, die so fokussiert wird, auch bei Green Growth und so weiter. Ich glaube, man muss sich immer überlegen, was heißt denn ökologische Grenzen? Die ökologischen Grenzen sind ja nicht für die Erde oder für die Ökologie da, sondern das sind Grenzen, die der globalen Menschheit dafür sorgen, dass die global gesehen wohlstandsbringend leben kann. Wenn wir also diese Grenzen reißen, und wir sind ja fröhlich dabei, das zu tun, es geht darum, die für die Menschen weiterhin so zu gestalten, die Grenzen einzuhalten, damit die Menschen weiterhin gut leben können. Und da sind wir dann viel bei der Nord-Süd-Debatte. Die ökologische Frage ist, wenn man das zu Ende denkt, eine soziale Frage. Und zwar eine global soziale Frage und eine Gerechtigkeitsfrage, die da im Raum steht. Und wie sie oft geführt wird, wirklich weniger die Frage danach, wie es der Erde damit geht. Kalt-Warm-Zeiten, die gab es nur nicht zu Zeiten der Menschheit. Und das muss man sich immer wieder, glaube ich, hervortun, sodass man auch wissen muss, wenn man von ökologischer Nachhaltigkeit spricht, spricht man eigentlich von einer globalen Gerechtigkeitsfrage, was immer noch nicht die Frage mit aufnimmt, wie das hier in Deutschland in den Schlachthöfen und so weiter aufgenommen wird. Aber vor dem Hintergrund dieser planetaren Grenzen, die den Sicherheitsraum der Menschheit beschreiben, wo ganz klar die Menschheit, die zivile, globale Menschheit im Mittelpunkt steht und was dann wirklich einfach eine soziale Frage ist.
Herr Feld, Sie möchten gegenhalten, scheint's an Ihrem Gesicht ablesend, nein?
Ja, ich bin ja ganz zurückhaltend heute Abend mit meiner Mimik. Also erstens, weil Sie diese Frage eben gestellt haben und dann noch mal ein bisschen weiter rumging, Das, was wir im Jahreswirtschaftsbericht, in den Gutachten des Sachverständigenrates, in den Berichterstattungen der Wirtschaftsforschungsinstitute haben, wenn sie die Gemeinschaftsdiagnose machen, das zielt deswegen auf Wachstumsraten ab, weil man vor allen Dingen eine Konjunkturbeobachtung damit macht. Was wir hier diskutieren, sind eigentlich die langfristigen Wachstumsbedingungen, also sozusagen strukturelle Fragen, die sich mittellangfristig entwickeln. Das, was in diesen Berichten als Wachstum berichtet wird, diese Wachstumsraten, versuchen, die konjunkturelle Entwicklung abzugreifen, also die Bewegung um diesen langfristigen Wachstumspfad.
Gut, aber wenn Sie dreimal hintereinander sagen, null Wachstumprognose fürs kommende Halbjahr, dann ist aber was los.
Naja, in dem Sinne, dass wir dann Rezession haben und gegebenenfalls Arbeitslosigkeit. Aber das ist eine ganz andere Frage, als wenn ich mir, wie wir es hier die ganze Zeit auf dem Podium haben, die Frage stelle, schaffen wir es denn beispielsweise ein grünes Wachstum zu erreichen? Also Ihre zweite Frage. Da geht es um die Rahmenbedingungen für das Wirtschaften in der mittleren und längeren Frist. Die Konjunktur ist etwas anderes als das, was hier als strukturelle Wachstumsdiskussion ist. Deswegen plädiere ich hier so stark dafür, weil man das wirklich unterscheiden muss. Und das, was politisch festgelegt ist in den Gesetzen bisher, ist vor allen Dingen diese Form der Konjunkturbeobachtung. Zweitens, ich muss noch mal dagegenhalten, also am Bundestag vorbei, wenn es eine Grundgesetzänderung gibt, wo Bundestag und Bundesrat entscheiden, ist Unsinn, bitteschön. Ja? Also natürlich wird das im Bundestag und Bundesrat entschieden und nicht von oben herunter.
Aber die 100 Milliarden
stehen. Die 100 Milliarden stehen im Raum und sie werden ganz normal im Bundestag und Bundesrat diskutiert. Und wenn keine Mehrheiten zustande kommen, für die sie auch die Opposition brauchen, gibt es das Sondervermögen nicht. Ja? Dann können wir über unsere Verteidigungsfähigkeit reden. Das mag sein, dass Ihnen das nicht gefällt. Aber es ist nun mal so, dass es ganz normal im demokratischen Prozess entschieden wird. Und vielleicht sogar am Ende noch eine Klage vom Bundesverfassungsgericht kommt, das dann auch noch mal zu entscheiden hat. Drittens, also die Frage, eine Entkopplung von Wachstum und dem Verbrauch natürlicher Ressourcen vorzunehmen, ist möglich. Und dazu braucht man Rahmenbedingungen. Die Ordoliberalen sagen nicht, der Markt soll das entscheiden, sondern man braucht die richtigen Rahmenbedingungen dafür. Dazu zählen vor allem Preise, also beispielsweise die CO2-Bepreisung. Und wenn wir darüber reden, sind wir natürlich auch, wie wir es gegenwärtig sehen, in einer Situation, in der Preise für Energie in der ganzen Breite nach oben gehen. Und das trifft die Menschen sehr hart, sie alle. Viertens, soziale Nachhaltigkeit. Natürlich spüren wir die sozialen Kosten. Sie zahlen doch Steuern. Jeder von uns zahlt Steuern, und zwar nicht zu knapp. Und das sind soziale Kosten. Denn der Sozialhaushalt im Bund macht mehr als 50% des Bundeshaushaltes aus.
Aber die Textilarbeiterinnen in Bangladesch, das interessiert hier unser Steuersystem überhaupt nicht.
Das stimmt nicht, dass die uns nicht interessieren. Aber man muss auch sehen, dass wir Ausbeutung, gerade im globalen Süden, aber auch auf der Nordhalbkugel, insbesondere in Asien, in Staaten haben, in denen rechtliche Regeln wenig durchgesetzt werden. Das ist nun mal so, dass wir als deutsche Politik nicht einfach eingreifen können in China. Das, was wir an Missbrauch hier in Deutschland haben, das schaffen wir rechtlich immer. Wir haben es geschafft, ohne weiteres in den Schlachtereien einzugreifen, wenn es Missbrauch gegeben hat. Das gibt es in der Form jetzt nicht mehr. Ja? Das heißt einfach, was schaffen wir an dieser Stelle? Also soziale Nachhaltigkeit, irgendwo muss das ganze Geld ja auch herkommen. Sie können es nicht einfach drucken.
Herr Brandt, Sie wollten darauf reagieren und ich würde gerne ein Stichwort Ihnen noch mitgeben, was von Herrn Feld eben fiel. Das war, dass Umweltnutzung einen Preis bekommen muss, beziehungsweise in dem Fall ging es um Emissionen. Muss man diesen Ansatz im Grunde, und Frau Reuter sprach vorhin auch von Warenpreisen, also womit eingepreist wird, welche Kosten es für die Nutzung der Umwelt gibt. Muss man dieses System, wenn man vom grünen Wachstum redet, mit einbeziehen, wissend, dass man dann die Natur in gewisser Weise ökonomisiert?
Das grüne Wachstum ist aus meiner Sicht eine Chimäre und ein Placebo. Da wird so getan, das war vorhin mein Punkt mit dem Denken. Da wird ein Denken festgefahren, irgendwie müssen wir wachstumsorientiert denken. Aus meiner Sicht muss man den Begriff zurückweisen, weil er so tut, als wenn das irgendwie die Lösung ist. Wir haben Studien, vorletztes Jahr vom Institut für Soziale Ökologie in Wien veröffentlicht, eine Metastudie, das Wuppertal-Institut hat das gezeigt. Es gibt ganz wenig Beispiele von absoluter Entkopplung. Relative Entkopplung leicht nicht. Wir brauchen eine absolute Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch. Das funktioniert nicht. Deshalb müssen wir ehrlich sein, in bestimmten Bereichen müssen wir runter mit dem Ressourcenverbrauch, runter mit dem Energieverbrauch. Und da können wir hoffen, dass die technologische Entwicklung so geht. Bisher ist es nicht so. Die Frage des Preises. Das mag in bestimmten Bereichen sinnvoll sein, ökologische Fragen einzupreisen. Aber auch da wieder, es ist nicht immer ein Weg. Wenn wir nur sagen, es sind die Preise und kommen nicht auf die Frage von Obergrenzen, in bestimmten Bereichen auch verboten. Ja, wir brauchen mittelfristig Obergrenzen, um bestimmte Ressourcen nur in einer bestimmten Größe zu nutzen. weil wir sonst eben gerade in Ländern des globalen Südens die Natur kaputt machen. Wenn wir so weiter umstellen auf E-Autos, brauchen wir im Jahr 2040, 2050 ein Vielfaches von Lithium und Kupfer. Das geht einfach nicht. Wenn wir anerkennen, dass 10% der Weltbevölkerung die Hälfte der Emissionen verursacht, dann haben wir da eine Schieflage. Natürlich sollen Menschen auskömmlich leben. Kate Raworth, die diesen Donut, also dieses Modell soziale und ökologische Nachhaltigkeit entwickelt hat, hat ja argumentiert, wir müssen unten schauen, dass unten die Menschen auskömmlich leben können. Aber wir müssen auch nach oben schauen. Wir müssen schauen, und zwar nicht als Zwang, aber mit guten Regeln, dass es Maximalkorridore von Konsum gibt. Der Dritt-SUV, das Viert-Handy, der Flug, wo auch immer hin, nur weil es günstig ist, das geht nicht. Und jetzt will ich nicht sagen, Verbot, 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 aber wir brauchen dafür kluge Regeln, um das einzustellen.
Ich möchte gerne die letzten Minuten dieser Diskussion noch einen Punkt aufnehmen, der schon ein paar Mal jetzt angetippt wurde. Das ist die Frage nach dem globalen Norden und dem globalen Süden. Es gibt ja Stimmen, die sagen, das, was wir hier diskutieren, Wachstum, Grün, gar nicht so sehr, oder auch Schrumpfung an manchen Stellen, ist eigentlich ein Luxusproblem des Nordens. Und der globale Süden, ein Zehntel der Menschheit, hat noch nicht mal genug zu essen, kann sich diese Art von Diskussion nicht leisten.
Ja, das ist so. Und da braucht es diesen Art von materiellen Wohlstand, der da massiv gebraucht wird und der da aufgebaut werden muss. Und das setzt aber ja den globalen Norden noch viel mehr unter Druck. Also wenn wir sagen, wir sind jetzt schon total am ökologisch Überschießen der Grenzen und es gibt Teile der Welt, die den Materialverbrauch erhöhen müssen, einfach um überhaupt anständig genug haben, um zu leben, heißt das im Umkehrschluss, global gesehen müssen wir runter. Und das heißt, dass wir hier im globalen Norden noch viel mehr die Ressourcenverbräuche senken müssen. Und da sind wir dann doch bei der Entkopplungsfrage. Und also nach dem, was ich jetzt mir nochmal recherchiert habe, ist es im CO2-Bereich theoretisch möglich und vermutlich sehr viel zu spät. In allen anderen Bereichen, wenn wir die ökologischen Rucksäcke wirklich mit betrachten, ist es bisher noch nicht möglich gewesen, sagen wir es mal so. Das liegt viel auch an Problemverlagerungen. Wir haben hier eine saubere Wirtschaft. Das liegt auch daran, dass wir es verlagern konnten. Zu sagen, hier alles fein, aber wir verlagern das dann nach China, da können wir dann nicht so gut. Und das muss mitbedacht werden, auch bei der Entkopplungsfrage. Und dass wir als globaler Norden einfach massiv für diese Ressourcenverbräuche verantwortlich sind und nicht diejenigen sein werden, die primär darunter leiden, das kommt ja auch noch dazu. Also eine doppelte Ungerechtigkeit, das einfach noch mehr ein Plädoyer dafür ist, zu sagen, wir müssen den Ressourcenverbrauch senken.
Also sind wir im reichen Norden in zweierlei Hinsicht gefragt. Wir müssen unseren Verbrauch und Gebrauch von Ressourcen runterfahren. Und wir müssen auf der anderen Seite aber auch, wenn wir wollen, dass der globale Süden nicht weiterhin die gleichen Fehler macht, die wir vor 100 Jahren gemacht haben, Flächenverbrauch, Ressourcenverbrauch und Ähnliches, dann müssen wir dafür auch bezahlen.
Ja, und an der Stelle vielleicht sozusagen als Bogen zum Anfang unseres Gesprächs ist natürlich auch meine Hoffnung auf Innovation und auf Leapfrogging, also ne, dieses Überspringen von Entwicklungsschritten. Ich finde, wenn man sich das sonst eben in der weltweiten Dimension ausmalt, kann einem heiß und kalt werden. Und wir sehen es ja durch die erneuerbaren Energien, das EEG, was es hier in Deutschland gab, das war eigentlich die größte Entwicklungshilfe, die wir machen konnten. Inzwischen sind die Module so günstig, dass eben erneuerbare Energien beispielsweise dann auch in Afrika da verfügbar sind. Also das ist das eine. Das andere ist tatsächlich eben für uns, für den Norden nochmal eben festzustellen, es gibt kein Recht auf Billigflüge. Und es gibt kein Recht, und das macht die ganze Ukraine-Krise und die Debatte jetzt um Lebensmittel, es gibt auch kein Recht auf Billigfleisch. Und ich hoffe, dass eben jetzt durch diese Getreideknappheit, die wir kriegen werden und die großen Hungersnöte, die wir sehen werden im globalen Süden, dass hier nochmal viel stärker Bedeutung gewinnt, dass es eben kein Recht auf Billigfleisch gibt.
Wenn die Definition ist näherungsweise, es geht darum, den kapitalistischen Wachstumszwang zu überwinden. Dann geht es auch darum, Monokulturen für Palmölproduktion in Indonesien, für Sojaproduktion in Brasilien und für Bergbau in Peru, die einer kleinen Elite und den transnationalen Unternehmen und am Ende den Leuten hier und den Firmen hier zugutekommt, das aufzulösen. Natürlich brauchen wir eine qualitative Veränderung von Lebensverhältnissen in Ländern des globalen Südens. Mehr Bildung, mehr Gesundheit, mehr öffentliche Daseinsvorsorge. Aber das Wirtschaftswachstum kommt ja aus dieser weltmarktgetriebenen, kapitalistischen, zerstörerischen Form. Also müssen wir genau hinschauen, was meinen wir damit dann meinetwegen Entwicklung. Aber wir können nicht einfach sagen, der Süden soll wachsen dürfen. Weil wenn der Süden so weiter wächst, wie er zurzeit wächst, führt das weiter in die ökologische Katastrophe. Es gibt ja auch im Süden ausgebeutete Arme, es gibt Indigene, die ihr Land verlieren, es gibt Kleinbäuerinnen und Kleinbauern und es gibt eine dünne Elite oft, die macht sich reich und reicher, weil wir hier die Wirtschaft auf grün umbauen, weil sie damit ihre Sachen vertickern können. Und deshalb würde ich sagen, nein, es geht nicht per se um Wachstum im Süden, es geht auch darum qualitative Veränderungen.
Wenn wir qualitative Veränderungen wollen im System, erstmal jetzt bei uns nochmal, wer ist dann der Treiber solcher Veränderungen? Wer sitzt da im Driver's Seat? Sind es die Konsumenten, denn sie haben es in der Hand, was sie kaufen? Sind es die Produzenten? Da gibt es dann sowas wie Sollbruchstellen und Verfalldaten und Lebensdauer. Oder ist es die Politik? Stichwort Brüssel hat in dieser Woche einen neuen Vorschlag zum Ökodesign gemacht. Und da würden bestimmte Standards für alle möglichen Produkte jenseits von Lebensmitteln vorgegeben, die eben sowas wie Lebensdauer, wie Nachhaltigkeitsaspekte, Müll, Ressourcenverbrauch und so weiter mit einbeziehen. Also die Konsumenten, die Unternehmen oder die Politik? Treiber der Veränderung?
Alle drei. Also weil es nur bei den Konsumentinnen und Konsumenten abzuladen, wäre unfair. Und ich beobachte das immer wieder, dass Politik das gerne macht, zu sagen, ja, na ja, was kauft ihr denn so ein im Supermarkt? Warum sollen wir denn da eigentlich politisch nachziehen? Ne? Nein, das eigene nachhaltige Verhalten finde ich auch für mich, so, das finde ich super wichtig. Natürlich brauchen wir die Innovationskraft der Unternehmen und eben immer dieses auch zu zeigen, ja, es geht ja schon nachhaltig, es geht schon klimafreundlich. Aber eben, es ist alles nichts ohne die politischen Leitplanken links und rechts, die eben für diese sozial-ökologische Transformation jetzt...
Weil es sich lohnen muss für die Unternehmen, sonst werden sie sich nicht verändern.
Ich würde auch sagen, es muss überall stattfinden, die Veränderung. Und wir laufen Gefahr in der Nachhaltigkeitsdebatte, so eine Art Individualisierung von Verantwortung. Die Konsumentin soll es machen und du mit deinem Einkauf, du rettest die Welt. Und dann sind eben die anderen schön draußen, hat Katharina Reuter sehr schön gesagt. Ich würde noch einen vierten Akteur dazu nehmen, nämlich die sozialen Bewegungen. Wir haben die Anti-Braunkohle-Bewegung, wir haben jetzt die Bewegung einer letzten Generation, die sagt, so geht es nicht weiter, dass immer neue Straßen gebaut und anderem. Das sind ganz wichtige Akteure, die überhaupt die Öffentlichkeit aufmerksam machen, Fridays for Future und andere, dass wir überhaupt ins Nachdenken kommen, dass wir aus unserer Bequemlichkeit rauskommen und mal schauen, da läuft was schief und jetzt müssen die anderen agieren.
Das ist schön einfach, sich gegenseitig die Verantwortung und Schuld zuzuweisen. Alle drei, also Konsumentinnen, Politik und Unternehmen, haben gute Gründe, nichts zu tun. Und ich bin auch überhaupt nicht dafür, dass auf den Konsumentinnen und die Konsumenten abzuwälzen, weil das eine völlige Überforderung ist. Wo ich auch drauf noch mal wollte, ist, wir sind ja alle nicht nur Konsumentinnen und Konsumenten, sondern wir sind vor allem auch Bürgerinnen und Bürger und Zivilgesellschaft. Grundsätzlich, wenn wir sagen, Transformation in dem Ausmaß, wie wir das eigentlich machen müssten, die große Transformation, um die ökologische Frage und dann auch die sozialen Fragen daran anschließend zu klären, ist technologisch und wirtschaftlich, aber vor allem eine kulturelle Frage. Da sind wir bei der Zivilgesellschaft, die da massive Vorgänger sind bei kulturellen Entwicklungen. Viele Unternehmen das mit aufnehmen.
Wenn wir in die Zukunft blicken, geht es darum, dass die Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzt. Und für mich gehören zivilgesellschaftliche Bewegungen zur Politik dazu, weil man ja im Grunde in demokratischen Gesellschaften immer auch von unten denken muss.
Damit geht dieser Wortwechsel zu Ende. Er ist in Zusammenarbeit mit der Volkswagen Stiftung entstanden im Rahmen der Veranstaltungsreihe Explanatorium im Schloss Herrenhausen. Über Grenzen des Wachstums diskutierten der Politikwissenschaftler Ulrich Brandt, die Wirtschaftswissenschaftlerin Alexandra Palzkill, Katharina Reuter von Entrepreneurs for Future und der Ökonom Lars Feld. Ihnen allen vielen herzlichen Dank. Danke.